In unserer Free Agency Folge Teil 2 haben Gianni und ich gesprochen über einige News Updates zur Offseason, die Free Agency Targets, die auf unserer Liste sein sollten und welche Positionsgruppen wir am wichtigsten finden. Viel Spaß beim Reinhören.
Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Gianni und Freddy. Footballerei.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Ich wollte jetzt gerade schon Score Report sagen, aber das ist ja leider kein Score Report, weil wir gar nicht spielen, sondern wir haben Free Agency Part 2. Grüß dich, Freddy.
Ja, da musste ich noch ein bisschen gedulden, Gianni, leider. Moin.
Ja, wir müssen jetzt wieder.
Was erstmal sind wieder reinkommen.
Lange Monate, ne? Oder wie lang sind es? 8 lange Monate. Du lieber Gott.
Sag das doch nicht so.
Ja. Naja, aber es gibt ja immer wieder Themen, das ist ja das Coole. Letzte Folge vor 2 Wochen haben wir uns Free Agency Part 1 gewidmet. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, tut das gerne. Da haben wir die Free Agents quasi von unserer Seite besprochen, wen die Vikings verlieren könnten und wen wir vielleicht resignen sollten. Lasst doch gerne eine Bewertung da auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback immer gerne über Instagram oder Twitter unter mnvikings.de. Und auch auf Patreon unterstützt uns gerne. Den Link findet ihr da auch in den Shownotes. Sagen wir immer mal wieder gerne zum Start, damit wir das ja auch hier noch besser für euch aufziehen können.
So ist es. Dem habe ich nichts zuzufügen.
Kurz und knackig heute mal.
Ja, heute
lass mal direkt reinspringen, weil wir haben nämlich richtig
heiß
viel vorbereitet.
Ich bin heiß auf die Themen, deshalb, los jetzt.
So sieht es aus. Aber trotzdem müssen wir einmal zu den News kommen vorab. Super Bowl, vielleicht, ja, ich meine, Glückwunsch an die Niners, wollte ich hier schon sagen. Glückwunsch nicht
sagen,
an die
Gianni,
Niners.
Guten Morgen.
Ja, genau, heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Nee, aber ich hatte es mir deswegen so aufgeschrieben, weil der Cousins Curse bleibt bestehen, ne? Indirekt sozusagen. Also eigentlich. Die Teams, die gegen Kirk Cousins verlieren in der Saison, die kommen nicht in den Super Bowl. Das haben die Niners schon geschafft, aber haben eben nicht gewonnen. Jetzt gibt es quasi einen Cousins Curse 2.0. Was sagst du denn generell zum Super Bowl? Mal kurz und knackig.
Ja, bei mir war so ein bisschen Crunken Ball, würde ich mal sagen. Ich bin angeschlagen ins Spiel gegangen, würde man sagen. Genau, und habe dann mit meinem Trauzeugen zusammengeguckt. War super cool. Ich fand, das Spiel war eins der besten der letzten Jahre, ehrlicherweise, bis zur letzten Saison, Sekunde knapp. Für mich war die Ausgangssituation, habe ich ja schon mal besprochen, so ein bisschen schwierig. Selber 2 Jahre in Kansas gelebt, da ja, schlägt natürlich schon auch so ein bisschen, also das Herz natürlich erstmal Purple und Gold, aber dann ja, kann ich mit denen sympathisieren. Ich hätte es den 49ers aber gegönnt, einfach die Saison, die gespielt haben. Kyle Shanahan, echt eine arme Sau, ey. Schon wieder ein Super Bowl verloren. Und sie hätten es verdient gehabt, ne? Also ich fand, die Chiefs haben es nicht gewonnen, sondern die 49ers verloren.
Ja, absolut. Und da habe ich auch eine kleine Überraschungsfrage mal wieder für dich hier parat. Wir haben ja immer unsere Notes für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wo wir so ein bisschen die Themen besprechen, aber wir haben natürlich immer wieder hier und da die ein oder andere Überraschung für den anderen, damit es natürlich
Gianni
auch spannend
zumindest
bleibt.
Für mich, ich selten andersrum.
Ja, genau. Jetzt mal eine Frage zu den Niners, weil was denkst du denn, wenn jetzt ein fitter Kirk Cousins da gestanden hätte? Ja. Ich meine, klar, Parameter, dann wäre natürlich der Kader nicht so gut, logischerweise, weil der Capit wäre höher. Aber glaubst du, Kirk Cousins hätte Shanahan den Ring geholt in dem Spiel, anstatt Brock Purdy jetzt zum Beispiel?
Boah, schwer zu sagen. Ich fand, Purdy hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Ich würde mal sagen, an ihm hat's nicht gelegen. Für mich war eher überraschend, dass die 49ers dann, als sie mit 10 Punkten geführt haben, nicht mehr den Ball gelaufen sind. Und ja, klar weiß das jeder im Stadion, dass Christian McCaffrey den Ball bekommt, aber man hat's dann in ihrem letzten Drive gesehen, wenn sie mehr den Run spielen, auch wenn das jeder weiß auf dem Feld, kann es trotzdem keiner wirklich gut stoppen. Von daher, normalerweise würde ich schon sagen, dass Cousins ein Upgrade zu Purdy ist. Jetzt im Super Bowl, glaube ich, war das nicht der ausschlaggebende Punkt. Um das mal so ein bisschen offen zu lassen.
Ja, ich glaube, Ich könnte mir das auch vorstellen, dass es natürlich mit Kirk Cousins ein bisschen besser ausgesehen hätte, sag ich jetzt mal, was jetzt so das typische Game-Management angeht, aber es ist natürlich Spekulation. Ich fand die Diskussion nur spannend, weil ich sie irgendwo auf Social Media aufgeschnappt habe und man ja immer sagt, Kirk Cousins und Kyle Shanahan sind so die beiden Jugendlieben, die nie zueinander finden, weil immer einer vergeben ist, gerade zu einem anderen Zeitpunkt. Aber ich wollte deswegen auch einleiten, weil, klar, die Kirk Cousins-Thematik brauchen wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen, die haben wir letztes Mal besprochen, ausführlich. Aber neuestes Gerücht ist, Patriots an Nummer 3 wollen wohl keinen Quarterback und suchen fleißig nach Trade-Partnern. Man liest jetzt viel, muss man auch sagen, also auch die ganzen Sachen, die wir jetzt heute in der Free Agency besprechen. Teilweise sind ja das Gerüchte, die Agenten oder die Clubs da aktiv streuen, weil sie mal sagen, die wollen den Markt so ein bisschen mitmischen und mitbeherrschen. Aber die Vikings sind da wohl Nummer 1 Team, was da immer wieder genannt wird, für Drake May oder Jaden McDaniels dann als Targets. Wie realistisch siehst du das jetzt nochmal, wenn man das Gerücht sich so anhört?
Ja, also super spannend. Ich glaube, es kommt natürlich sehr, sehr stark darauf an, was machen wir mit Kirk Cousins in der Offseason. Wenn er bei den Vikings bleibt, dann glaube ich nicht, dass wir Haus und Hof verkaufen für einen Quarterback. Könnte mir vorstellen, dass wir dann vielleicht jemanden eher in der zweiten Runde holen. Vielleicht hat man da Glück und da ist noch ein Bo Nix da beispielsweise. Und man setzt den ein, zwei Jahre hinter Kirk Cousins dann und übergibt danach ihm sozusagen die Schlüssel zur Franchise. Aber ja, wenn Kirk Cousins, der wird ja auch immer mal wieder ins Gespräch gebracht, dann bei den Falcons, wenn er eben doch sich von Minnesota loseisen kann. Wenn das so kommen sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass wir, dass das ein sehr realistisches Szenario ist und dass es so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen egal ist, was dieses Pick kostet, aber du hast dann eben eine Chance auf einen sehr, sehr, sehr guten Quarterback-Prospect und ich könnte mir vorstellen, dass wir die dann auch wahrnehmen. Wie siehst du es denn?
Ja, ich glaube auch, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Ist jetzt viel zu früh, aber deswegen habe ich es auch reingepackt mal als News, weil es wird gerade viel heißer gekocht, als es am Ende ist. Von daher, wenn ihr solche News lest, immer natürlich mit doppelter Vorsicht, nicht nur mit Vorsicht im NFL-Kontext, sondern mit doppelter Vorsicht jetzt genießen, weil, wie gesagt, da sind Agenten dabei, das sind teilweise die Franchises selber dabei, die da irgendwelche Gerüchte streuen, damit irgendwas günstiger wird zum Beispiel oder was vielleicht auch teurer
im Fall der Patriots jetzt, ne?
Genau, die wollen natürlich jetzt möglichst maximal, wenn die sagen, ja, die Vikings und, weiß nicht, Team XY sind dran, dann hoffen die natürlich auf ein Wettbieten. Aber passend dazu auch hat Justin Jefferson sich mal wieder geäußert, er möchte abwarten, bis die Quarterback-Situation geklärt ist, bis er da seinen Vertrag irgendwie verlängern möchte. Er hat mir nochmal betont natürlich, dass er in einem Competitive-Team sein will und dass er Kirk auch vertraut als Quarterback, aber dass er auch weiß, was er kann und jeden Quarterback besser macht. Also das fand ich auch sehr spannend.
Wie siehst du das denn an der Stelle, dass sich Justin Jefferson so sehr, ich sag mal, damit einmischt? Weil das ist ja eigentlich was wir eher aus der NBA kennen als aus der NFL, dass so ein Franchise-Spieler sich so sehr dafür ausspricht, wer sein Quarterback sein soll. Wie bewertest du das?
Eigentlich finde ich es positiv, weil er jetzt nicht sagt, er entscheidet damit, sage ich jetzt mal, sondern er möchte einfach Klarheit haben, bevor er da irgendwie einen nächsten Schritt macht. Das kann ich absolut verstehen. Finde ich positiv in dem Sinne, weil er sagen könnte ja auch, ja, ich nehme jetzt einfach das Team, was mir das meiste Geld gibt, beispielsweise. Oder er könnte sagen, er geht zu den Chiefs oder so zum Beispiel und sagt, ja, da habe ich die besten Chancen, in den nächsten 5 Jahren mal einen Ring zu holen. Ich glaube, er würde gerne bei uns bleiben. Sonst wäre er vielleicht aggressiver sogar noch oder sein Management. Möchte natürlich da auch seinen Markt nicht kaputt machen, aber ich kann mir vorstellen, dass ihm Geld wichtig ist. Klar, er hat gesagt, er möchte Big Money. Das steht ihm auch zu, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, er möchte da auch abwarten und das jetzt nicht unter allen Umständen bekommen. Also so schätze ich die Aussage ein und so, das sage ich auch immer so leicht hier aus Deutschland raus. Wenn ich jetzt irgendwie 30 Millionen irgendwo kriegen würde pro Jahr und hätte dann Chancen, competitive zu sein, würde ich das lieber nehmen als 35 Millionen bei irgendeinem schlechten Franchise-Team, wo du weißt, vielleicht in Anführungsstrichen mit einem Rookie-Quarterback, dann wird es die nächsten 2 bis 5 Jahre erstmal schwieriger oder zumindest ungewisser, sagen wir so. Deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt, die Aussage.
Ja, ich glaube, darauf müssen wir auch so ein bisschen hoffen, ne? Also bei den ganzen Verlängerungen, Resignings und unserer Cap-Situation, die natürlich deutlich besser ist als die letzten Jahre. Darauf sind wir in der letzten Folge eingegangen. Aber nichtsdestotrotz mit Derisor, mit Hunter, mit Cousins, mit JJ, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen auch darauf hoffen, dass die Jungs das genau so sehen, ne? Und auch mal sagen, ich nehme mal vielleicht 3-4 Millionen weniger, um aber competitive zu sein und um dann vielleicht jemanden zu halten, der uns einfach auch weiterbringt.
Hunter ist ein gutes Stichwort, weil der hat nämlich auch ist in Gesprächen bei den Bears und Jaguars als Top-Interessenten. Wie gesagt, da wird jetzt auch viel geschrieben, aber gerade die Jaguars finde ich spannend, weil die wollten den letztes Jahr schon haben. Und die haben auch einen Free Agent, Josh Allen, einen an der Top-Edge-Rusher dieses Jahr, den sie verlieren könnten. Deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass sie vielleicht da aggressiver sind, vielleicht ein bisschen ihm mehr bieten würden. Ich weiß nicht, wie es Capspace-technisch aussieht, aber wäre natürlich auch ein guter Partner, also oder ein krasses Duo, würde ich sagen. Ne? Josh Allen und Danielle Hunter auf Edge wäre schon knackig. Und dann gibt es noch Chicago, die da immer wieder mitwischen. Das wäre natürlich super bitter, weil wir da jetzt nicht sagen können, nö, du gehst nicht in der Division, es liegt ja komplett an Danielle. Und dann, die suchen ja auch noch einen Partner für Montez Sweat, der aus Washington kam. Und die haben auf jeden Fall genug Capspace, haben wir ja letztes Mal schon analysiert. Fände ich richtig eklig, wenn wir den dann in Chicago sehen würden, muss ich sagen. Also das brauche ich nicht.
Also sowas gehört eigentlich verboten, bin ich ganz ehrlich. Wir haben schon mal aus Spaß darüber geschrieben. Ich finde, das sollte eigentlich eine Contract-Klausel sein, dass du nicht innerhalb der NFC dann wechseln darfst. Ich weiß gar nicht, ob solche Klauseln...
Oder Division zumindest, ne?
Ja. Und also ich könnte... Die Lions ist ja jetzt auch kein Geheimnis, brauchen ja auch jemanden auf Edge. Keine Ahnung warum, aber fände ich sympathischer, als wenn er jetzt zu den Bears oder zu den Packers gehen würde beispielsweise.
Ja, und vor allem, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Lions wäre, dann fände ich den eine mega Verpflichtung. Also,
ja, klar.
Ganz ehrlich, weil vor allem, ich glaube, Hunter ist jetzt, weil er immer so under the radar ist, das ist vielleicht natürlich auch nochmal ein Vorteil für uns, falls wir ihn doch resignen sollten. Aber er ist jetzt keiner, der irgendwie da Top-Edge-Rusher-Money bekommt, weil er eben so ein bisschen under the radar ist bei uns.
Ja, und was man auch sagen muss, er ist halt 30, ne? Also, er ist 30, er hatte diese krasse Rückenverletzung. Ist sicherlich was seinen Markt so ein bisschen reduziert und trotzdem ist er einer der besseren Edge-Rusher dieser Liga und wird da auch richtig, richtig gut bezahlt werden für. Oder wir müssen ihn richtig gut bezahlen, um einmal auf die Jaguars einzugehen. Das wird auf jeden Fall knapp. Die haben den 18-besten Cap-Space in der Liga. 17 Millionen und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, das reicht nicht, um Danielle Hunter zu sein. Da kann man natürlich mit Contract Restructuring und so ein bisschen was machen. Aber das ist für uns schon mal eine ganz gute Ausgangssituation, dass sie zumindest weniger Capspace haben als wir.
Letzte News, TJ Hockenson, da gibt es nochmal ein kleines Verletzungsupdate. Stand jetzt wird gemunkelt, dass er mindestens 4 bis 6 Spiele raus sein könnte zu Beginn, weil er dann auf der Physically Unable to Perform, auf der sogenannten PUP-Liste landen könnte. Das heißt, nach einem Kreuzbandriss sagt man ja, 9 Monate ist so die Ausfallzeit in der Regel. Er hat sich ja das ja doppelt gerissen und ist dann quasi so im Oktober vielleicht fit und dann zählt er aber nicht gegen den 53-Mann-Roster quasi zu Saisonbeginn. Ja, deckt sich so ein bisschen mit den News, die man auch die letzten Wochen immer mal wieder gelesen hat, aber das wird wohl immer, immer wahrscheinlicher. Und an der Stelle auch nochmal gute Besserung an TJ. Jetzt wollen wir aber mal hier zu den Free Agents kommen, warum wir uns hier eigentlich treffen. Genau, Freddy, was haben wir vor?
Ja, wir haben uns mal überlegt, wir haben ja letzte Woche sehr, sehr stark auf unseren eigenen Kader geguckt, wen wollen wir halten, wen wollen wir verlängern, wen können wir auch mit leben, wenn wir den ziehen lassen. Diese Woche eher, wo müssen wir uns verstärken, was sind erstmal die Positionen und dann auch so ein bisschen darauf geguckt, wer wären denn mögliche Kandidaten auf der jeweiligen Position, die wir als die wir als Need in dieser Free Agency für uns identifiziert haben. Wollen wir einmal durchgehen, High Level über die Position, Johnny?
Machen wir mal. Lass uns mal mit Quarterback anfangen. Also vielleicht ganz kurz, Wir wollen immer mal so ein bisschen schauen, wie passt die Person zu uns, wie sind so die Statistiken und auch wie wahrscheinlich sind dann die Szenarien im Overall-Kontext auf Positionsebene. Jetzt auch mal so ein bisschen natürlich den Draft hinten angestellt, weil das hängt natürlich dann auch viel davon ab, wie da so die Strategie aussieht. Ob man jetzt zum Beispiel an 11 einen Quarterback nimmt oder nach oben tradet, das hat natürlich auch logischerweise Auswirkungen, das haben wir jetzt mal ausgeblendet. Genauso wie Cap-Space berücksichtigen wir jetzt eher mal weniger, sondern einfach mal allgemein passt die Person zu uns, wie realistisch ist es, weil wenn wir jetzt natürlich Quarterback X sein würden zu X Millionen und dann am Ende haben wir gar kein Money mehr für Edge Rusher über, das lassen wir jetzt mal ein bisschen links liegen, sagen wir so. Fangen wir an mit Baker Mayfield, der so mit die beste Saison hatte, die er eigentlich so in der NFL hatte. Über 4000 Yards, 28 Touchdowns, Nummer 7 wert in der NFL. Der ist ja, bei den Bucks, glaube ich, ganz gut aufgehoben gewesen und hatte eigentlich eine gute Saison, auch überraschend, weil er sehr günstig war.
Ich wollte gerade sagen, crazy. Ich habe die Zahlen gerade nicht da, aber das ist, glaube ich, also von der letzten Free Agency, glaube ich, das beste Signing gewesen, was es überhaupt gibt. Ich glaube, der hat irgendwie, also würde mich überraschen, wenn er über 2 Millionen verdient hat.
Ja, ich glaube sowas irgendwie, also super günstig. Aber wobei, ja, 4 Millionen. Aber es war eben, ja, darunter war hauptsächlich dann auch noch Dead Cap und so weiter.
Aber also wenn
Space
du dir,
Salary war 1 Million, ja, 1,12.
So, und wenn du dir überlegst, was der für diese Franchise, also für die Bucks, gemacht hat und eben, wie du gesagt hast, seine allerbeste Saison gespielt hat, 74er PFF-Grade, schon krass. Hab ich nicht kommen sehen. Und die Vikings übrigens leider auch nicht im Spiel.
Ja, und ein Playoff-Sieg gegen die Eagles zu Hause, das hätte vor der Saison auch niemand gedacht. Da dachte man natürlich auch, man ist komplett raus. Laut SpotTrack ist die Prediction, dass er zum Beispiel einen Vertrag landen könnte über 4 Jahre, 108 Millionen, das wären dann 27 Millionen pro Jahr. Laut Market Value, das finde ich dann natürlich schon wieder sehr, sehr hoch, aber ist QB-Rank Nummer 18, wäre das nur. Also das wäre jetzt gar nicht mal so krass. Fände ich aber relativ happig. Aber kommen wir mal zu den anderen Namen.
Ja, erstmal den Unmute-Button hier finden. ja, Sam Darnold ist der nächste Kandidat, der immer mal wieder gehandelt wird. Ist 26, nochmal 2 Jahre jünger als Baker Mayfield. Bei ihm muss man so ein bisschen, glaube ich, die gesamte Karriere bewerten, weil wir natürlich als Backup jetzt bei den 49ers nicht so wahnsinnig viel gesehen haben von ihm im letzten Jahr. Aber er hat insgesamt 66 Spiele gespielt, über 6 Saisons. Eine Career Completion Percentage von knapp 60%, 63 Touchdowns zu 56 Interceptions. Und seine beste Saison war 2019 bei den Jets damals mit knapp über 3000 Yards, 19 Touchdowns und 13 Interceptions. Man sieht es schon und deshalb auch die ganzen Stats. Einmal, ich finde so die Touchdown-to-Interception-Ratio bei ihm ein bisschen bedenklich. Für mich eher jemand, den man wirklich als, wie man immer so schön sagt, Bridge-Quarterback holen würde, um nochmal sich ein Jahr Zeit zu kaufen, bevor man dann vielleicht einen Rookie reinwirft. Für mich kann das ehrlicherweise nicht die Langzeit oder die Langzeitlösung sein, aber zu den Szenarien und was wir glauben, was passiert, kommen wir dann am Ende.
Ja, ich finde es auch spannende Diskussion, den Namen hat man jetzt immer wieder auch schon in den Medien gelesen, also es ist jetzt keine NFL, also Baker Mayfield beispielsweise habe ich jetzt noch nicht wirklich gelesen, dass der mit uns in Verbindung gebracht wird direkt, aber ja, da war ich schon in erster Linie überrascht kurz dann, wo ich den Namen Sam Darnold gelesen habe, aber wenn man sich das anschaut unter den Aspekten, die du gerade genannt hast, macht es schon ein bisschen mehr Sinn, auch vielleicht als High-End-Backup. Vielleicht nochmal ein paar andere Namen in der Free Agency, die es natürlich auf Quarterback gibt, auf die wir jetzt nicht direkt eingehen wollen, das sind Ryan Tannehill, Jacoby Brissett, Drew Lock auch, Gardner Minshew, also das sind alles so Namen, die es ja da geben wird. Ich finde noch einen Namen spannend, bevor wir zur Quarterback-Debatte kommen, und das war jetzt bei Downset Talk tatsächlich nochmal eine tiefere Analyse. Russell Wilson ist jetzt kein Free Agent, er hat ja natürlich einen richtig fetten Vertrag in Denver, Aber wenn Kirk nicht zurückkommt und die Broncos sind sehr, sehr unzufrieden mit ihm, dann gibt es da Gerüchte, dass die ihn wohl cutten könnten, je nachdem wann, nach June, also im Juni quasi ist ja die Deadline, das haben wir letztes Mal analysiert auch. Dann würden die 50 Millionen Dead Cap schlucken, aber würden ihn halt loswerden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass da Teams dann ihn für ein Jahr 10 Millionen oder so signen. Das wäre natürlich super low risk. Und wenn man dann sagt, man hat keinen Kirk, man hat jetzt vielleicht ein Quarterback-Talent Ende der Runde 1 bekommen, Bo Nix zum Beispiel, und Russell Wilson, schauen wir uns einfach mal ein Jahr an. So ähnlich wie die Bucks das mit Baker Mayfield gemacht haben.
Ja.
Was würdest du davon halten, wenn wir Russ bei uns sehen würden?
Also mehr als von Sam Darnold. aber auch als Bridge-Quarterback. Also, dass du, ich glaube, ich würde ihn mit 35 jetzt mittlerweile dann fast als Mentor sehen für eben einen Bo Nix, der dahinter sicherlich gut lernen kann. 10 Millionen dafür ist dann natürlich auch schon wieder teuer. Ich glaube, ehrlicherweise, um vielleicht mal so ein bisschen in die Wahrscheinlichkeiten einzusteigen und was wir glauben, was passiert, ich glaube, dass es nicht so wahnsinnig realistisch ist, einfach weil er diesen Monstervertrag ja unterschrieben hat. Bei SpotTrack siehst du irgendwie 85 Millionen Dead Cap und ja, du hast es schon erwähnt, je nachdem, wann man ihn cutten würde, kann man das aufteilen. Ich glaube, das wird schwierig. Was ich mir vorstellen könnte und was passieren müsste, damit sowas generell passiert und auch damit Russell Wilson eine Zukunft hat, glaube ich, in dieser Liga, er muss seinen Vertrag restructuren, weil sonst kann sich das kein Team leisten. Und dann, ja, wie du gesagt hast, wenn man ihn vielleicht für 8 bis 10 Millionen kriegen kann, man hat Kirk Cousins verloren, beispielsweise an die Falcons, hatten Bo Nix in einer Late First Round, Early Second geholt. Ja. Wieso nicht?
Ja, und Prozent? Hau mal raus.
Hau mal raus. Also da ich ja hoffe, dass also fangen wir mal vorne an. Ich hoffe ja, dass Cousins erstmal bei uns bleibt. So. wenn das nicht passiert, also ich sehe so, bei Russell sehe ich so eine 15% Chance maximal.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass es auch, du machst dir damit auch einen riesen Fass auf erstmal, ne? Also dann so einen Namen da reinzuholen, wo du weißt, es hat in Denver jetzt nicht geklappt. Ich glaube an sich, wie gesagt, wäre es so ein Low-Risk-Move und es könnte so ein Quasi-Move auch sein, der so sehr clever ist, ne? Weil du dadurch natürlich, wenn du ihn sehr günstig bekommst, wie gesagt, so mein Beispiel wäre da Baker Mayfield diese Saison. Aber da muss man auch schauen, wie langfristig ist sowas. Also ich glaube auch Baker, um da weiterzumachen.
Ich wollte gerade sagen, was hältst du von Baker?
Also ich glaube auch, diese Chance ist da sehr gering. Ich würde sagen sogar, ja, ich würde nicht sagen weniger als Russell. Ich glaube, Russell ist schon sehr ein Außenseiter-Szenario hier bei uns, aber 20%, weil ich glaube, die Bucks wären doof, wenn sie den nicht halten würden. Von daher glaube ich, dass der eher in Tampa bleibt. Und Sam Darnold, glaube ich, halte ich gar nicht für so unrealistisch. Ich würde mal sagen 45%.
Oh, Gianni.
Als Backup aber.
Gianni, bitte als Backup. Bitte nicht. Wirklich, ja, also das wäre, wenn du mich mal fragst, das zu ranken, wäre das mein least favorite Szenario. Ich hoffe ehrlicherweise, dass wir, wie gesagt, Cousins halten. Darnold sehe ich so bei auch 20%, 30%. Ich glaube, da gibt es dann vielleicht auch noch andere, über die wir dann nochmal sprechen müssen, je nachdem, wie sich das entwickelt und was der Plan ist, wann man einen Quarterback in der Draft holt.
Ja, gebe ich dir recht. Zum Beispiel Gardner Minshew ist auch jemand, den ich vielleicht mir vorstellen könnte. Aber ich glaube dann eher das Szenario, wir haben einen Quarterback gepickt und das ist dann der Backup quasi. Weil auf Backup müssen wir was machen, das haben wir letztes Jahr gesehen. Wenn man da mit irgendwie einer Gurke rumrennt, dann bestraft einem das. Wenn man natürlich Best Case, der Quarterback verletzt sich nicht, dann ist es komplett egal, wer da als Backup drauf ist. Aber man sieht's, es geht schnell in der NFL.
Ja, und da muss man auch sagen, ich meine, wir hatten da immer Glück mit Kirk Cousins bis zur letzten Saison, der eigentlich immer fit war. Ja, also ich bin ein bisschen höher bei Darnold, wenn er als reiner Backup kommt. Dann vielleicht ein paar Prozent mehr, aber mehr als 25-30% sehe ich da auch nicht. Wollen wir weitermachen? Unsere nächste Position Group. Ein größeres Need, was wir haben, Cornerback Safety, also unsere Defensive Backs. Da gibt es relativ viele Namen. Wir haben uns mal auf die fokussiert, die so ein bisschen schon mit uns hier und da mal wieder in Verbindung gebracht werden. Wie gesagt, man muss das natürlich aktuell auch noch mit Vorsicht genießen. Aber der erste, ein aktueller Super Bowl-Champ, Legarius Sneed, 27, Cornerback, Kansas City. Was hältst du von ihm?
Ja, ich glaube, vom Spielerischen her wäre der natürlich perfekt für Brian Flores. Also was man da gesehen hat, Steve Spagnuolo bei den Chiefs hat da so eine ähnliche aggressive Spielweise wie B-Flow bei uns eigentlich. Und ich glaube, das könnte ihm natürlich auch helfen, dass er möglichst schnell dann bei dem Team reinkommt. Ich bin mir halt nicht sicher, ob der da Bock drauf hat, muss ich wirklich ehrlich sagen. Hängt natürlich dann vom Geld ab, wenn jetzt Kansas City sagt, ja, wir haben jetzt wieder mal unseren Ring, wir lassen dich gehen, weil wir haben noch andere Leute wie Chris Jones zum Beispiel, die wir signen wollen. Und man hat es bei Tariq gesehen, die lassen dann auch mal solche großen Namen gehen. Der Market spricht so ein bisschen für 4 Jahre 65 Millionen, also 16,3 on average. Ist ordentlich, aber mit einem Super Bowl Ring hat er ja auch schon was geleistet. Und das wäre so ein Move, glaube ich, wenn man den kriegen könnte und das Geld dafür beiseite legt, gespart hat irgendwie, auf dem Festgeldkonto noch. Dann fände ich den Namen schon fast am spannendsten.
Ja, also schließe ich mich an. Das ist auch, muss man sagen, einer der Top-Free-Agents in dieser Klasse, um das so ein bisschen einzuordnen. Und das wäre schon eine richtige Hausnummer. Wird mir sehr, sehr gut schmecken, sage ich mal so. Einer, den ich auch fast genauso gerne bei uns sehen würde, wäre Jalen Johnson. 24, nochmal 3 Jahre jünger als Sneed, von den Bears eben. Der hat eine herausragende Saison gespielt und ja, dann eben mit einem Byron Murphy, Caleb Evans und einem Mekhi Blackmon, der sich ja sehr, sehr gut entwickelt hat letzte Saison auch, hat man dann, glaube ich, einen soliden Cornerback-Room. Mein Gott, was ist denn heute los? Und das, was natürlich noch so ein bisschen die Cherry on top ist, ist, dass du den von den Bears wegnimmst und dass es die Bears dann natürlich an der Stelle so ein bisschen schwächst. Aber auch er wird einen krassen Vertrag haben wollen. Sein Marktwert aktuell, was man so hört, geht wahrscheinlich in die Richtung 5-Jahres-Vertrag, 78 Millionen, also 15,7 Millionen pro Jahr. Das ist schon sehr, sehr teuer, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was wir ja eben gesagt haben, wen wir selber als Free Agent haben und wen wir da selber verlängern wollen.
Ja, vor allem jetzt bei den Bears. Also da ist das Argument bei Sneed, er hat eben schon einen Super Bowl gehabt, der ist schon ein bisschen länger in der Liga. Von daher, Antoine Winfield Jr. Von den Bucks ist auch einen, den ich sehr gerne in Minnesota gesehen hätte, weil nach dem Draft damals, ist auch erst 25, der wurde auch schon letztes Jahr mit uns in Verbindung gebracht, weil natürlich auch durch seinen Vater so ein bisschen Winfield Senior, der 12 Jahre bei uns war. Kennst du den eigentlich noch? Hast du den noch aktiv gesehen?
Ich habe ein paar Spiele von dem noch gesehen und mega geil, einer der, glaube ich, hardest hitting Cornerbacks, die es gab, so, und war eigentlich auch undersized. Aber man sieht auf jeden Fall bei Antoine Winfield Jr. so, der spielt sehr, sehr ähnlich zu seinem Vater.
Ja, und der ist natürlich auch, wenn du sagst, harter Hitter, so klassisch mit Harrison Smith zu vergleichen. Das wäre ja ein Star, den wir vielleicht verlieren müssten, verlieren würden. Aber der ist, was das Money angeht, nochmal deutlich höher, 18,4 Millionen. Wird mit Antoine Winfield Jr. so ein bisschen in Verbindung gebracht, auch 5 Jahre. Wie gesagt, 25 ist kein super hohes Alter, logischerweise, nach seinem Rookie-Vertrag. Aber ich glaube, für die Rolle auf Safety dann so zu bezahlen, ich glaube, das wird eher so ein Spieler sein, der woanders vielleicht dann so irgendwie das Sahnehäubchen noch ist oder so, wo das letzte Puzzlestück in der sehr guten Defense. Ich glaube, mit Cam Bynum, da wird man, glaube ich, eher über einen Draft versuchen, ranzugehen. Aber ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, lass uns doch mal so ein bisschen über die Percentages sprechen. Auch wenn ich, fangen wir mal bei Antoine Winfield an, auch wenn ich ihn super gerne sehen würde, alleine schon so ein bisschen, weil es natürlich gut zu uns passt mit der Geschichte in der Familie. Ich sehe es auch so. Ich glaube, wir können es uns dieses Jahr einfach leider nicht leisten. Bei ihm 10% maximal. Jalen Johnson sehe ich ein bisschen wahrscheinlicher. Glaube aber nicht, dass die Bears ihn an jemanden in der Division gehen lassen. Und dass die ihn auch im Zweifel bezahlen wollen würden. Auch 15-20%. Und Snead, gleiche Richtung, auch ein Tick zu teuer für uns leider, aber da für mich kommt eben dazu, dass er, glaube ich, ein Hometown-Discount nehmen würde, wahrscheinlich, um bei den Chiefs zu bleiben. Er weiß, die sind erfolgreich, er hat wieder die Chance, nächstes Jahr sehr wahrscheinlich auf den Super Bowl. Das sind andere Faktoren als bei uns einfach gerade. Auch wenn die Chiefs, wie du ja gesagt hast, bekannt dafür sind, dass sie auch ihre Stars auch mal siehe Tyreek gehen lassen und mit dem ein oder anderen Free Agent, den die auch haben, wird das sicherlich spannend zu sehen, was da passiert.
Bin ich bei dir eigentlich, können wir eigentlich einen Haken drunter setzen. Noch zwei, drei andere Namen vielleicht. Also wir haben die Liste von Free Agents natürlich immer super lang, Proposition gut, aber ein Keyshawn Nixon zum Beispiel von den Packers, der wäre zum Beispiel hier predicted mit einem Jahresgehalt, also ein Jahr für unter 2 Millionen. Das wäre jemand, das wäre natürlich so eine low-hanging fruit irgendwie. Ist auch erst 26, hat eine starke Saison in Green Bay gespielt. Genauso CJ Henderson, auch erst 25 von den Panthers. Wenn man den beispielsweise für den Market Value von 8 Millionen pro Jahr signen könnte, würde ich auch nicht nein zu sagen. Also es gibt noch andere Defensive Backs, die da uns weiterhelfen könnten, aber auch eine Position Group, die von euch immer wieder gefragt wurde, ist natürlich Defensive Tackle und Edge. Und da ist die Free Agency Liste wirklich super tief, also sehr, sehr viele Namen. Wir haben Chris Jones und Josh Allen von den Jaguars schon angesprochen. Einer, der so ein bisschen auch erst seit diesem Jahr bekannt ist, von den Ravens, Justin Madubuike.
Stark, Jenny, nicht schlecht. Also, ich habe mich nicht getraut.
Hab ich gemerkt. Du hast mir wieder den
Vortrag gelassen. 26, 13 Sacks, 33 Quarterback-Hits. Und ja, also alleine das Alter spricht natürlich für ihn. Wenn man einen Hunter verlieren würde, dann ist er einfach auch noch mal 4 Jahre jünger. Könnte allerdings natürlich von den Ravens das Franchise-Tag bekommen. Das sind Sachen, die man aktuell immer mal wieder liest. Sonst, wenn er verfügbar wäre, dann ist so die Hausnummer geht in Richtung 4 Jahre, 81 Millionen. Und das ist eben genau das. Das ist eben eine Hausnummer. Das ist schon richtig, richtig krass. Passt auch wenig zu unserer aktuellen Salary-Cap-Situation. Ja, aber ist jemand, der, glaube ich, gut ins Scheme passen würde.
Jemand, den ich auch schon länger irgendwie mit uns in Verbindung gebracht wird, gerade natürlich wegen Brian Flores, ist Christian Wilkins, 28 von den Dolphins. Und das könnte so ein kleiner Pluspunkt natürlich sein, wenn der Spieler sich auch überlegt, wo will er hin. Er ist natürlich auch so einer der größten Namen, glaube ich, so was auf Free Agency-Sicht angeht. Da sind sicherlich einige Franchises dran. Bei ihm so ähnliche Hausnummer, 4 Jahre, 80 Millionen. Das müsste man dann aber auch zahlen, sag ich jetzt mal. Ja, ich meine, auf Edge, ich finde, da sollte man dann schon einen haben, wo man Big Money macht. 20,5 Career Sacks, letztes Jahr dann 9 gehabt, also da auch. Trotzdem, dass der Ravens-Spieler, ich sag jetzt nicht wieder den Namen hier, so gute Zahlen aufgelegt hat, finde ich, da hat man von Christian Wilkins, glaube ich, schon länger in der NFL was gesehen. Aber, ja, bin ich mal gespannt, ob der sich am Ende für Minnesota entscheidet oder ob er dann sagen würde, ja, nee, dann gehe ich zu den Chiefs lieber, wenn die Chris Jones nicht halten.
Der nächste Name auf unserer Liste, Bryce Huff, 25, Defensive End an der Stelle mal, von den Jets, 10 Sacks in 17 Spielen, ist eher so ein Rotational und Reservist gewesen bei den Jets und dafür dann eben auch sehr, sehr gute Zahlen mit 10 Sacks. Ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit einem Harrison Phillips. Ein sehr, sehr High-End Backup und der gerne den nächsten Schritt jetzt machen würde und irgendwo Starter werden würde. Zuletzt ein Jahr und 4,3 Millionen. Aktueller Marktwert geht eher in Richtung oder über das Doppelte. 9 Millionen pro Jahr ist damit aber immer noch deutlich günstiger als ein Marcus Davenport. Unsere Meinung zu Marcus Davenport könnt ihr euch nochmal in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, glaube ich, anhören. Ist weniger...
In jedem Score Report.
Ja. Ist weniger Risiko und ist eben mit 25 auch noch sehr, sehr jung. Ist, glaube ich, ein spannender Prospekt, wenn man den vor allen Dingen entwickeln kann. Und wir haben ja eine ganz gute Historie auf der Position, Spieler zu entwickeln. Kann das, glaube ich, spannend sein.
Und ich finde das mit den spannendsten Namen eigentlich hier so auf der Liste, wenn man sich sagt, was kriegt man für seinen Money? Weil klar, da gibt es natürlich noch einige andere Namen. Ein Shelby Harris zum Beispiel von den Browns, der so seine beste Saison hatte. So ein bisschen vergleichbar mit Za'Darius Smith, finde ich, damals auch. Wäre auch eher eine günstigere Option, aber der ist dann schon deutlich älter. Ein Chase Young wird immer wieder genannt, der ist erst 24, der... laut seinen Verletzungen oder nach seinen Verletzungen bin ich dabei eher vorsichtig, weil das ist ein bisschen ähnlich wie Marcus Davenport. Der war ja jetzt bei den Niners, könnte zum Beispiel für ein Jahr 13 Millionen unterschreiben. Das wäre für ihn ja komplett günstig eigentlich, wenn man es mal so sieht. Aber ja.
Von dem muss ich auch nochmal nach einer Meinung fragen, weil ich finde, man hat bei den 49ers nach dem Trade dann von Chase Young sehr, sehr wenig gesehen. Bis zum Super Bowl. Und im Super Bowl war, also wenn du das über eine komplette Saison von dem bekommst, dann ist das schon krass.
Ja, also absolut. Ich glaube, von der Athletik her ist er natürlich ein richtig geiler Spieler. Also das will ich gar nicht anzweifeln. Aber er hat ja zweimal, glaube ich, eine Verletzung sogar gehabt bei den Commanders, die sich dann ja vor ihm trennen mussten, einfach weil sie gesagt haben, okay, macht jetzt weniger Sinn, weil du bist öfter verletzt, das Risiko steigt und so weiter. Aber ich glaube, so ein Bryce Huff, um auf ihn nochmal zurückzukommen, da wollte ich eigentlich so ein bisschen die Brücke schlagen, einer der effizientesten Edge-Rusher der letzten zwei Jahre, laut Adrian Frankes Analyse auch, das wäre auf jeden Fall jemand, den, glaube ich, so ein Quasi auf einmal aus dem Hut zaubert, den weniger sonst, ich meine, klar, die NFL-GMs, die haben alle auf der Liste hier, die haben jetzt nicht nur drei, so wie wir hier, müssen das in eine Stunde packen, Podcast, die schauen sich natürlich alle ganz ausführlich an, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, das wäre so ein klassisches Signing von uns und würde ich am meisten begrüßen, also und ich hoffe... Ich lehne mich jetzt mal mit der Prozentzahl so ein bisschen aus dem Fenster, weil ich da auch so ein bisschen Hoffnung mit reinspiele. 60%, dass wir Bryce Huff signen. Bei den anderen sehe ich das eher als ja, Christian Wilkins vielleicht 20% am Ende und auch ein Justin Madubuike. Ich glaube, erstmal muss man natürlich immer sagen, die müssen erstmal auf den Markt kommen. Da werden die Ravens ja auch als erstes dran sein. Aber da sehe ich allein schon wegen des Geldes eher so bei 10% die Wahrscheinlichkeit. Dann ist natürlich auch fast schon wieder die Diskussion, hält man lieber einen Hunter und du weißt, der funktioniert perfekt.
Also bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube auch, also Bryce Huff ist am wahrscheinlichsten und danach vielleicht sogar ein Christian Wilkins, weil man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, wie wichtig den Spielern dann auch ist, dass sie eben eine hohe Production behalten. Er kennt das Scheme von Brian Flores und weiß, dass er da drin funktioniert. Er hat ihn damals auch groß gemacht. Das ist, glaube ich, schon was uns helfen könnte. Aber natürlich mit den Zahlen, die er da oder die Bezahlung, die er haben will, ist das für uns schwierig. Und dann bin ich dabei, am liebsten Hunter halten. Kommen wir zur nächsten Position Group, Running Back. Wir haben hier und da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir wünschen uns beide, dass Cam Akers zurückkommt nach Minnesota, nach seiner Verletzung wieder fit wird, hoffentlich. Trotzdem, lass uns mal gucken, wen man sich zusätzlich holen könnte. Und auch da muss man sagen, gibt es richtig viele Namen dieses Jahr. Wir haben uns mal auf drei fokussiert. DeAndre Swift, ein sehr bekannter Back, damals noch bei den Lions, ihr kennt ihn alle. 25, mittlerweile bei den Eagles. Was hältst du von ihm?
Also ich finde den richtig stark. Ich fand den bei den Lions auch immer schon stark. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, warum sie den abgegeben haben. Ich meine, da war ja die Riesendiskussion mit dem Number One Pick um Jahmyr Gibbs und so weiter. Das war natürlich da ein Hintergrund, aber als der Move dann kam, war ich schon überrascht. Der war dann bei den Eagles, da dachte ich so, gerade aus Fantasy-Sicht muss man einen großen Bogen um ihn machen, weil bei den Eagles so mit Jalen Hurts, muss man natürlich dann schauen, wie das Run-Game an die Running Backs überhaupt abgegeben wird, aber hatte die letzten 3 Jahre jeweils 5 Rushing-Touchdowns, ist kein Riesenwert, aber ist auch ein Pass-Catcher sehr, sehr gut. Und bei den Eagles hat er dann, und das hätte ich nicht gedacht, seine erste 1.000-Yard-Rushing-Saison gehabt, also seinen eigenen Saisonrekord gebrochen. Man sagt aber, ja, so marktwerttechnisch 6,7 Millionen Average pro Jahr Prediction. Das wäre dann quasi Nummer 8 Running Back und ja, das Potenzial dazu hätte er, aber das wäre mir deutlich zu teuer für diese Position. Ich meine, wir haben es gesehen, mit Madison ist der Plan nicht aufgegangen. Vielleicht sagt das Management auch bei uns, wir zahlen lieber einem Running Back jetzt ein bisschen mehr und gehen jetzt nicht auf die ganz günstige Lösung, aber ja, finde ich schon ein bisschen sehr viel. Günstigere Option wäre King Henry tatsächlich, der ist schon 30, hat nach dem letzten Spiel in Tennessee seinen Abschied verkündet, da ist die Prediction so auf ein Jahr 10 Millionen, also da müsste man natürlich schauen, wie man das pro Jahr dann so sieht, bei Swift, deswegen wäre er teurer meiner Meinung nach, weil er sicherlich nicht für ein Jahr kommt, und ja, sportlich ist natürlich gar keine Frage, also das wäre komplett eine Verbesserung. Immer über 1.000 Rushing Yards, glaube ich, außer einer Saison, immer 13 Touchdowns oder Double-Digit-Touchdowns seit 2018. Da frage ich mich aber, ob der sich auf so eine kurze Laufzeit einlassen würde oder ob der sagt, er unterschreibt da, wo er 2 Jahre bekommt.
Ja, also ich glaube, das ist einer der Punkte und ob, also er ist ja schon so das Face einer Offense und ob er davon weggehen will und das müsste er, wenn er zu uns kommt, weil wir weiterhin Pass first sein werden. Wir wollen sicherlich, und das betont ja auch Kevin O'Connell immer und immer wieder, mehr über den Run machen. Aber dieses klassische Workhorse-Back, was wir das letzte Mal, glaube ich, von Adrian Peterson so richtig krass gesehen haben, oder dann, also er wird nicht die Rolle spielen, die er in Tennessee spielt. Und das ist die Frage, ob es das nicht bei anderen Teams für ihn nochmal gibt und ob er das nicht präferieren würde. Das ist so ein bisschen der Punkt. So ein bisschen Scheme-Fit-Fragen auch. Ja, er kann einen Ball fangen, auf jeden Fall, aber er ist nicht so der klassische Scatback, sage ich mal. Vielleicht das ja auch was wir uns nochmal reinholen wollen würden. Von daher habe ich da Fragezeichen dann gerade auch mit seinem Alter, ist mittlerweile schon 30 Jahre alt, also muss man sehen.
Aber klar, der kann es sportlich, also da braucht man trotzdem keine Fragen stellen, trotz des Alters, ja, aber klar.
Ist deswegen, auf jeden Fall ein Upgrade.
Wenn der 30 ist, den nehme ich. Wenn, genau, wenn man den jetzt günstig kriegen könnte beispielsweise, dann würde ich den nehmen.
Ja, ja. Ein Zach Moss. 26 von den Colts, hat eine starke Saison gespielt, ist auch eine günstigere Alternative, in der Vergangenheit oft oder eigentlich nie über eine Backup-Rolle hinausgekommen, ist so ein bisschen die Frage, ob du dann mit Chandler und Mattison noch jemanden brauchst, der nicht so diese Star-Power hat, der nicht eine ganz klassische Nummer 1 ist. Gerade was macht man, wenn man einen Akers vielleicht günstig zurückholen könnte, dann wäre meine Präferenz, glaube ich, einen Akers zu behalten, ehrlicherweise.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich denke, das wäre auch meiner Meinung nach kein positives Zeichen, weil ich meine, klar, man könnte sich darüber streiten, ob man jetzt mehr bekommt als jetzt von einem Akers oder einem Madison, aber er ist auf jeden Fall teurer. Bei Madison müsste man eh schauen, wie man da weitermacht mit Cutten und so weiter. Aber jetzt mal prozentual gesprochen, ich glaube, King Henry, dass der bei uns landet, genauso wie ein Swift, glaube ich, halte ich für sehr unrealistisch, vielleicht unter 10%. Zach Moss könnte ich mir am Ende vorstellen, dass das so einen Move geben könnte, so 30% vielleicht. Aber ich würde ihn halt nicht gerne sehen. Und wir lassen jetzt mal bewusst die großen Namen raus, wie ein Josh Jacobs, ein Saquon Barkley, Austin Eckler, die sind ja auch alle Free Agents. weil ich glaube, das ist noch unrealistischer mit unserem Cap-Space. Ich glaube, was eine smarte Variante wäre, man holt Akers zurück und eben vertraut da so ein bisschen auf Chandler und Akers und holt sich irgendwie vielleicht in Runde 2 oder 3 einen Running Back aus dem Draft.
Ja, also gehe ich mit. Es gibt vielleicht zu Eckler nochmal gesprochen, es gibt so ein bisschen Gerüchte, nachdem er ja in seinem Career Year letztes Jahr gar nichts gezeigt hat, dass er günstig zu haben wäre, dann wäre das natürlich die perfekte Option, aber günstig ist dann auch relativ, also
Ja, also SpotTrack sagt 3 Jahre 22 Millionen, das wären dann so 7,5 mit einem, so vergleichbar mit einem Swift, also da würde ich dann schon Eckler vorziehen, aber der ist natürlich auch öfter mal verletzt, ne? Also Swift hat das schon öfter gespielt.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, also ich glaube auch, ich schließe mich an, meine präferierte Option wären Akers zurückzuholen. Und dann, ehrlicherweise, glaube ich, gibt es bei uns in der Offense einfach nicht mehr die klassische Running Back Wichtigkeit, die wir in den letzten Jahren dann vielleicht vorher auch unter Zimmer gesehen haben.
Kommen wir zur O-Line, auch immer wieder eine Baustelle bei uns aufgrund von Verletzungen. Dalton Reisner, haben wir ja letztes Mal schon analysiert, wäre auf jeden Fall Prio für mich, den zurückzuholen. Hat auch die Instagram-Umfrage mit euch gezeigt, da war eigentlich jeder dafür. Aber trotzdem mal zwei Namen, die uns vielleicht auch direkt weiterhelfen könnten. Einmal Tyron Smith, 33 von den Cowboys, für ein Jahr beispielsweise 7,4 Millionen, eine 83,8 PFF-Grade, nur ein Sack allowed bei 847 Snaps, also richtig stark. Aber ja, kommen wir gleich nochmal zu, aber ich glaube, da wäre natürlich ein Faktor, dass der wieder in Dallas landet, jetzt gerade natürlich, wenn die nochmal vielleicht einen Run starten wollen. Aber trotzdem Name vielleicht, der bei uns vielleicht für 1 oder 2 Jahre nochmal Impact haben kann.
Ja, also ich finde, man muss natürlich sagen, 33 ist so das Negative. Trotzdem ist das jemand, dem man es absolut zutraut, finde ich. Immer noch was left in the tank zu haben und der uns zumindest direkt und kurzfristig weiterhelfen würde. Ein bisschen langfristiger gedacht ist Mike Onwenu, ich hoffe, ich spreche das mal richtig aus, 26 von den Patriots, und das für mich ein richtig spannender Name, weil spielt Guard und Tackle, hat absolute Position Flexibility, hat in der Vergangenheit eben schon Left Guard, Right Guard und auch Right Tackle gespielt, wo er jetzt vermehrt zu finden ist, aber natürlich, ihr kennt es, immer dann, wenn jemand in der O-Line Position Flexibility mitbringt, dann gibt es besonders viel Nachfrage und das ist eben bei ihm auch so. Man redet über einen 4-Jahres 47 Millionen Vertrag, 11,8 Millionen on average. Das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Gerade für jemanden, der jung ist, der Upside hat, den man noch entwickeln kann, vielleicht sogar ein bisschen, der Position Flexibility mitbringt. Also das ist ein sehr, sehr spannender Kandidat, aber da werden wir nicht die einzigen sein, die ihn holen wollen.
Ja, und man hat gesehen, die O-Line sah letztes Jahr richtig stark aus teilweise, aber ist dann am Ende so ein bisschen, ja, Mauer geworden. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt mit Garrett Bradbury zum Beispiel ist, weil auf Center, ob der komplett fit wieder zurückkommt, wird man sich wünschen, weil der ist eigentlich auch noch relativ günstig bei uns und hat sich auch gemacht bis zur Verletzung. Aber ja, das bleibt auf jeden Fall eine spannende Positionsgruppe. Vielleicht eine, die wir so ein bisschen ausgeklammert haben, sind die Wide Receiver, weil da sind natürlich auch einige Namen auf der Free Agency Liste, die super spannend klingen. Tyler Boyd zum Beispiel von den Bengals, Curtis Samuel von den Commanders sind richtig gute Namen. Aber da, um es kurz zu machen, halte ich es für sehr unrealistisch, dass wir da was machen mit dem Wide Receiver Room. Jetzt mal vorausgesetzt, Justin Jefferson wird verlängern bei uns.
Ja, also das haben wir jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass JJ zurückkommt und dann werden wir auch schlichtweg einfach nicht das Geld haben und den Capspace haben, um auf der Position noch großartig weiter was zu machen und auch kein Need, ehrlicherweise.
Eben, weil zum Beispiel ein Tyler Boyd oder ein Curtis Samuel, hier habe ich jetzt gerade offen, 11,5 Millionen im Jahr, ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer für die Positionsgruppe. Wenn ich da sage, dafür kriegst du einen Bryce Huff auf Edge für das Geld, dann würde ich lieber den bevorzugen, genauso wie einen Tyler Boyd, der da so ähnliche Sphären hat. Ansonsten ist natürlich die Free-Agency-Liste auf Right Receiver, da kennt man jeden Namen allein aus Fantasy-Sicht, Mike Evans, Odell Beckham Jr. sowieso, dann oder auch hier McCole Hartman. Das sind schon alles gute Namen. Calvin Ridley auch wieder dabei. Also es ist schon was dabei, aber ich glaube, wenn da was passiert, da muss schon vorher einiges anderes in andere Richtungen laufen, sagen wir so, dass wir uns da im Free-Agency-Market sehen.
Also ich sag mal so, ich hoffe, dass wir die Folge nie machen müssen, aber wenn Justin Jefferson nicht bei uns verlängert, dann kommen wir darauf nochmal ausführlich zu sprechen und dann gucken wir uns das nochmal en Detail an. Lass uns mal, Johnny, so ein bisschen abschließend über die Position Groups zu sprechen kommen und wo du das größte Need siehst, dass wir uns da verstärken.
Ja, eine ähnliche Frage hatte ich auch vorbereitet. Passt, geht in die Richtung, weil ich habe nämlich auch gesagt, wenn du dir einen einzigen aussuchen dürftest, wen würdest du nehmen? Und vielleicht mache ich das einfach mal aus meiner Sicht. Ich glaube, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, dann wäre das Legarius Sneed, weil wir auf Cornerback Safety haben wir einfach einen super Bedarf. Das wäre Money, was wir zahlen müssten, okay. Und dann würde ich aber sagen, dass man da eine sofortige Lösung bekommt. Und würde ich da vielleicht eher dann als Need noch sehen, ich glaube, sonst wäre es Edge oder Tackle, aber ich glaube, das kann man im Draft dann ganz gut bedienen. Und meine Parameter sind jetzt mal, Justin Jefferson verlängert, Kirk Cousins bleibt, dann würden wir vielleicht keinen Quarterback nehmen, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt favorisieren würde, aber dann würden wir eher einen Defensive Tackle an 11 nehmen und dann eben Sneed und dann sähe die Defense schon nochmal deutlich besser aus.
Ja, bei mir, also gehe ich mit, fände ich super. Ein anderes Szenario, was ich stark finden würde, ist einen Christian Wilkins zu holen. Einfach weil, egal ob Hunter bleibt oder nicht bleibt, wir trotzdem, man hat es gesehen, letzte Saison einfach ein Need haben auf dieser Position. Ein Christian Wilkins bewiesen hat, was er machen kann von dieser Position, wie viel er wert ist für eine Defense insgesamt. Genau, und dann eben genau umgedreht, würde ich hoffen, dass wir einen Cornerback wie immer eigentlich in Minnesota relativ früh draften, diesmal dann hoffentlich mit mehr Erfolg als die letzten Male. Und genau, eben ein JJ und ein Kirk Cousins bei uns verlängern.
Einige spannende Namen und ich finde, das ist so ein bisschen auch der Reiz der Offseason, dass es jetzt zwar keine spielerische Action auf dem Feld gibt, aber es gibt immer wieder Themen und ich bin richtig gespannt, wen wir signen. Ich glaube, wir machen was, davon können wir ausgehen. Auch immer so ein bisschen unter dem Aspekt, wir wollen aus dem Competitive Rebuild raus und eher Richtung Competition. Aber es sind natürlich super viele Parameter, so ein bisschen fühlt sich an wie Domino Day. Ich weiß nicht, ob ihr das noch früher kennt von RTL. Es muss erstmal die Frage mit dem Quarterback geklärt sein und dann quasi darauf anschließend oder daraus anschließend die Frage mit Jefferson. Zumindest letzteres hoffe ich, dass das eigentlich nur eine Antwort geben kann und dann wird sich entscheiden, in welche Richtung es geht, oder?
Also auf jeden Fall finde ich eine der spannenderen Off-Seasons, seitdem ich Vikings-Fan bin. Und das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile, eben weil es so viele Puzzlesteine und Bausteine gibt. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, jetzt mit diesen ganzen Free Agents, die wir heute beleuchtet haben, das kommt dann auch immer erst so ein bisschen in Gang, sobald die ersten Teams anfangen, entweder dass wirklich einer released wird, dass er wirklich auf den Markt kommt, jemand gesigned wird, dann klar wird, ah, okay, wie groß ist der Markt überhaupt, wie viele von diesen Top-Spielern sind dann wirklich Free Agents auf ihrer Position, das verändert dann auch immer so ein bisschen den Markt für die jeweils überbleibenden Free Agents. Und hat auch sicherlich einen Impact darauf, was dann die einzelnen Teams machen und was für Überlegungen es da gibt. Das vielleicht nochmal so ganz High-Level gesprochen. Ja, ich glaube, man darf gespannt sein, was passiert. Und ich freue mich auch ehrlicherweise so ein bisschen schon darauf, wenn es jetzt losgeht, wenn man die News dann mal hat, dass es konkreter wird und es nicht nur Gerüchte gibt.
Absolut. Dann kommen wir auch natürlich wieder mit einer Breaking-Folge, wenn sich da irgendwas bewegen sollte. Also von daher stay tuned. Und ansonsten hören wir uns in der Draft-Vorbereitung wieder. Wenn es dann Richtung Draft geht, wird es natürlich nochmal spannender. Wir updaten euch auf Social Media. Erstmal viel Spaß mit der Folge und wie gesagt, lasst gerne ein Like da und eine 5-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Bis dahin, Skol.
Skol.